Johannes schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Zitat aus einem Internetforum. Manche tummeln sich da, manche kennen die Sprache. Guten Morgen, Kaffee und Tee hinstell, habt einen schönen Tag. Warum tut Leben so weh? Warum das alles? Wer kennt nur den Schalter, den man drückt und dann wird es klarer und anders? Irgendwie so, dass Freuen nicht nur ein paar Stunden anhält, dass ich das, was weh tut, einfach in diese Schublade reintun kann, zumachen. Ich habe immer wieder das Gefühl, ich kriege es nicht umgesetzt. Warum kann ich es nicht einfach abhaken, einen Haken an die Dinge setzen und gut ist? Vielleicht hat er doch recht. Der Prediger der alten Weisheit, alles hat seine Zeit, geboren werden und sterben, sich umarmen, sich aus der Umarmung lösen, reden und schweigen, lachen und weinen, klagen und feiern. Man mühe sich ab, wie man will, man hat keinen Gewinn davon, schreibt er unter diese Aufzählung. Man mühe sich ab, wie man will, man hat keinen Gewinn davon. Und dann so ein Text. Siehe, ich mache alles neu, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und vor allen Dingen dieser Satz, Gott wird abwischen alle Tränen. Es wird kein Leid mehr sein, es wird keine Trauer mehr sein, es wird keine Krankheit mehr sein, kein Tod. Das ist doch Fantasterei, oder was ist das? Überlege nur kurz, was war in der letzten Woche? Welche Nachrichten hast du gerade noch gehört, vielleicht auf dem Weg hierher? Welche Nachrichten hast du in der letzten Woche gehört? Überschwemmung ohne Ende in Thailand, erneutes Erdbeben in der Türkei, Staatsbankrott in Griechenland, drohender Staatsbankrott in Italien, Rezession, Arbeitslosigkeit, spätestens Ende nächsten Jahres in Europa und so weiter, bevorstehender Krieg um Atomwaffen in Iran. Was war in der Nachbarschaft los? Stand da nicht der Krankenwagen vor dem Nachbarhaus? Unfalltod, Krebserkrankung, demente Frau, die schon wieder mit Streichhölzern spielt, alleinerziehende Mutter, die mit ihren drei Kindern völlig überfordert ist. Und wie war es bei dir zu Hause? Prüfung vergeigt, Arbeitsplatz auf der Kippe. Die Nachricht vom Arzt, eigentlich sind Sie ja kerngesund, aber Ihre Depression macht Ihnen so zu schaffen. Nächsten Sonntag ist Totensonntag, im Volksmund nennt man ihn so. Ich habe zu Hause nachgeguckt, ich sammle nämlich Prospekte. 10. Oktober, Aldi-Prospekt. O du fröhliche Weihnachtszeit! Ich habe gedacht, spinnen die? Das sind noch 10 Wochen. Weil die Menschen es nicht ertragen, auch nur 2 Wochen über Ewigkeit und Trauer und Schmerz nachzudenken, über das Ende des Lebens. Man muss feiern, was das Zeug hält. Krankheit und Tod darf nicht vorkommen. Ne, es stimmt nicht ganz. Die verkaufen ja auch noch diese Öllichte für die Gräber, weil damit kann man ja auch Geld machen. Aber oben drüber steht, oh du fröhliche Weihnachtszeit, mitten im Oktober. Wie gehst du eigentlich um mit der Wirklichkeit des Lebens? Ich hatte unlängst einen neuen Begriff gelernt, den kannte ich bis dahin noch nicht. Als jemand verstorben war, mit dessen Familie ich zusammensaß und dann die Frage stellte, was für Musik hat der Verstorbene denn gerne gehört? Ja, Busfahrermusik. Wer kennt Busfahrermusik? Ach, ihr kennt das nicht. Aber ihr kennt alle den bekanntesten, den beliebtesten Sender der ganzen BRD, NDR1. Volksmusik von morgens bis abends, gedödelt, gesudelt, hin und her schunkeln und immer einen auf gute Stimmung machen, um vor der Wirklichkeit des Lebens zu fliehen. Und dann habe ich gefragt, haben Sie sich denn mal Gedanken miteinander darüber gemacht, weil der Mann war ja lange krank, was wir bei seiner Abschiedsfeier denn wohl für Musik hören könnten? Nö, haben wir nie drüber geredet. Haben Sie mal drüber geredet, vielleicht irgendein Lebensmotto oder irgendwas, was hier erwähnt werden sollte? Nö, haben wir nie drüber geredet. Wie gehst du um mit der Begrenztheit des Lebens, mit dem Leid, das in dieser Welt tobt und meist auch mitten in deinem Leben? Es gibt natürlich die Möglichkeit, diese Vision des Johannes oder auch die aus dem Buch Daniel oder bei Jesaja zu lesen und das Schlusswort der Bibel permanent zu wiederholen: Maranatha, Herr, komme bald, ich ertrage dieses Elend nicht mehr. Also manche gucken mich jetzt so an und sagen, was zwingst du mir da für Gedanken auf? Ich bin froh, dass ich sie gerade beiseite schieben konnte. Die meisten von euch sind Christen, andere sind am christlichen Glauben interessiert, sonst hätten sie Sonntag früh um 10 Uhr einen anderen Aufenthaltsort gefordert. Und deswegen frage ich euch, was macht ihr mit dieser Vision des Johannes? Gott wird abwischen alle Tränen und es wird kein Leid mehr geben, keinen Tod, keine Krankheit, kein Elend. Es wird alles anders sein. Das Alte ist vergangen. Es ist etwas Neues. Ich gebe euch 4 Antworten. Vielleicht gibt es noch mehr, aber ich denke, ich kann sie so kategorisieren. Und ich bitte euch still und heimlich, euch da einzusortieren. Erstens, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es je eine Zeit, eine Welt ohne Tränen und Leid geben wird. Wenn mir jemand so etwas sagt, dann fühle ich mich, gelinde gesagt, verarscht und nicht ernst genommen. In meinem Leid, mitten in dieser meiner Welt, fühle ich mich betrogen, vielleicht vertröstet, aber ganz gewiss nicht getröstet. Sagen viele Menschen. Was sagst du? Zweite Möglichkeit. Ich bin überzeugt davon, dass Gott das wohl hinkriegt, doch leider ist das sehr, sehr, sehr weit weg. Diese Welt, mein Leben hier und jetzt, wird sich dadurch nicht verändern. Ich muss es nehmen, wie es kommt. Ich muss schauen, dass ich einigermaßen zurechtkomme mit den Schicksalsschlägen und dem Leid, das nach mir greift. Dritte Antwort. Ich bin überzeugt davon, dass Gott das hinkriegt. Ja, es ist weit weg, aber weil ich weiß, was Gott vorhat, fällt es mir leichter, in dieser Welt zu leben, mein Leben hier und jetzt anzunehmen. Und ich rechne damit, dass Gott auch hier Dinge verändert. Und eine vierte Kategorie. Was Gott irgendwann mal tut, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass er jetzt und hier derselbe ist und auch jetzt und hier alles verändern kann. Und das erwarte ich auch von ihm. Ich erwarte, weil ich sein Kind bin, von ihm, dass er mir ein gesundes, ein heiles Leben gibt, ohne Leid, und dass ich eines Tages lebenssatt in Frieden sterbe. Was ist deine Antwort? Wie denkst du darüber? Ich will versuchen darzustellen, wie Gott darüber denkt. Warum findet er es so wichtig, so eine Vision ans Ende der Bibel zu schreiben und dafür zu sorgen, dass wir das heute auch noch zu lesen bekommen? Wir brauchen ja nicht darüber zu diskutieren, wie grausam es auf dieser Erde zugeht. Es nutzt uns da so ein Kontrastprogramm, das uns vor Augen gemalt wird. Fast jeder kennt doch das Lied vom Leid. Wir brauchen aber auch nicht darüber zu diskutieren, dass es in fast jeder Kultur, selbst in den sogenannten primitiven Kulturen, immer eine Ahnung davon gibt, dass es eine bessere Welt geben könnte. Und dass in fast allen Kulturen eine Ahnung davon gibt, dass es irgendeine Macht geben muss, die diese bessere Welt herstellen wird. Es scheint irgendwie im Menschen verankert zu sein, diese Sehnsucht nach einer besseren Welt. Nach einer größeren Geborgenheit. Vielleicht sogar nach einer leidfreien Welt. Nur wie kommt das in Gang? Viele von uns versuchen, ihren Teil dazu beizutragen, dass es besser wird. Aber je mehr wir es versuchen, desto mehr kennen wir auch unsere misslungenen Versuche. Viel häufiger, als uns lieb ist. Nicht nur, dass etwas mit uns geschieht, sondern dass wir etwas verursachen, was anderen Menschen Leid zufügt, ist doch auch die Realität. Scheitern, Fehler machen, soll ja angeblich gut sein fürs Lernen, Frau Lehrerin, ist das so? Sagt man jedenfalls. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann muss ich sagen, Schmerz und Trauer über mein Versagen hat mich noch nie wirklich motiviert, es nochmal zu versuchen. Ich war eigentlich mehr entsetzt über mich. Wie ist das bei euch? Und eine vierte Tatsache, Gott teilt uns dann mitten in dieses Chaos hinein mit, was es zukünftig einmal geben wird. Und trotzdem möchte ich, dass wir gemeinsam ganz genau hineinschauen, was Gott da eigentlich mitteilt und dann danach noch einmal weiter über die Fragestellung nachdenken. Da heißt es zunächst, dass Gott eine neue Welt schafft. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Das heißt, es geht nicht darum, das Auto in die Reparaturwerkstatt zu bringen, sondern es geht darum, die andere Tür zu benutzen und ein neues Auto zu erwerben. Gott schafft eine neue Welt. Er baut nicht auf dem Alten wieder auf. Und dann fällt mir auf, dass in diesem Text sich alles um die Erde dreht. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Gott kommt mit dem neuen Jerusalem auf die Erde. Das ist viele Jahre her, ungefähr 560 Jahre. Da hat Herr Kopernikus uns klar gemacht, dass sich eben nicht alles um die Erde dreht. Astrophysikalisch stimmt das ja auch. Aber aus der Sicht Gottes dreht sich alles um diese Erde und auf die Menschen auf dieser Erde, weil hier auf dieser Erde seine Lieblingsschöpfung lebt. Seine Lieblingsschöpfung sind nicht die Gestirne, so wunderbar sie sind, ist nicht das weite, unendliche Weltall, sondern die Menschen auf dieser Erde. Das ist seine Lieblingsschöpfung und so wird es auch dann sein, wenn er Neues schafft. Es dreht sich alles um diese Erde, um die Menschen, die auf dieser Erde leben. Und Gott hat uns beauftragt, seine Erde, so sage ich jetzt, zu hegen, zu pflegen, uns darauf zu tummeln, uns darauf zu freuen. So wird es auch auf der neuen Erde sein. Und dann heißt es, das neue Jerusalem kommt herab auf die Erde. Das neue Jerusalem ist nicht Teil der Erde. Das neue Jerusalem ist Teil des Himmels. Und Gott kommt mit seiner Wohnung zu den Menschen und nimmt bei den Menschen Wohnung. Siehe dort die Wohnung oder in dem ursprünglichen Text die Hütte Gottes oder das Zelt Gottes bei den Menschen. Gott teilt mit, dass er zu den Menschen kommt und dort Wohnung nimmt, dass er von Angesicht zu Angesicht für uns erreichbar sein wird. Und die allermeisten von uns wissen, dass am Anfang der Bibel im zweiten und dritten Kapitel so etwas Ähnliches steht. Dass Gott bei den Menschen gelebt hat. Da heißt es, er wandelte in dem Garten, in den er die Menschen hineingesetzt hat. Und die durften ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Die durften mit ihm persönlichen Umgang pflegen. Bis zu diesem furchtbaren Ereignis, folgenschweren Fehlgriff nach der Frucht des Baumes der Erkenntnis. Und die Menschen hinausgeworfen wurden aus diesem Garten, aus der engsten Gemeinschaft mit Gott. Doch Gott konnte es dabei nicht belassen. Er hatte ja seine Lieblingsschöpfung, seine Menschen jetzt gewissermaßen verloren. Und er machte sich Gedanken, wie kann ich das wieder auf die Reihe kriegen, dass wir wenigstens ein gutes Stück Gemeinschaft wieder miteinander leben. Und schickte seinen Sohn, Jesus Christus, auf die Erde, damit er die Gemeinschaft wiederherstellt. Damit der Heilige, der niemals einen Fehltritt begangen hat, stirbt und alle Distanz zwischen Gott und Mensch erträgt. Um unsertwillen hat er das getan. Und Gott wird wie beim vorigen Schöpfungsakt noch einmal uns Menschen eine wunderbare neue Welt schenken. Alles wird sich darum drehen. Er wohnt im neuen Jerusalem. Und dann heißt es da, Gott wird abwischen alle Tränen. Welche Tränen hast du geweint in dieser Woche? Wegen des eigenen Schmerzes? Wegen unseres eigenen Versagens? Vielleicht auch wegen der eigenen Lieblosigkeit? Oder der Mutlosigkeit oder in Verzagtheit? Hast du dir vorgenommen, deinem Nachbarn oder deinem Freund jetzt endlich mal zu sagen, dass Gott ihn unendlich liebt? Und hast es doch wieder nicht getan? Hast du darüber schon mal geweint? Es kommt diese günstige Gelegenheit nicht wieder, die ich versäumt habe, neulich, als der andere mir sogar das Stichwort zuwarf und ich nicht darauf einging, um mit ihm über die Hoffnung auf ewige Gemeinschaft mit Gott zu sprechen. Tränen, die wir geweint haben um anderer Menschen willen, das geht viele Eltern was an. Es geht auch viele Ehepartner was an, die Gottes Liebe kennengelernt haben, die sich, wie es so schön in frommer Sprache heißt, bekehrt haben und wiedergeboren sind. Und jetzt die Sehnsucht danach haben, dass ihre Liebsten diesen Weg auffinden und es passiert nichts. Und sie beten und betteln bei Gott und es passiert nichts. Und sie weinen darum. Dass Menschen, so heißt es ja auch am Ende der Bibel, Menschen, deren Namen nicht eingetragen ist in das Buch des Lebens, an dieser neuen Welt nicht teilhaben werden. Aber auch die Tränen, die wir weinten, weil andere Menschen uns Schaden zugefügt haben. Vielleicht nach einem Unfall, vielleicht in einem psychischen Trauma. Tränen geweint. Auch die Tränen, die wir geweint haben, als gottfeindliche Mächte uns angegriffen haben und wir es richtig gespürt haben, was es bedeutet, auf der Seite Jesu zu stehen und angegriffen zu werden. Kennst du das? Und Gott sagt in seinem Wort, ich werde diese Tränen alle abwischen. Und du wirst die Erinnerung an dieses Leid nicht mehr haben. Es wird alles neu sein. Denkt an den Vergleich, nicht Reparatur, Neuwagen. Es wird alles neu sein. Das Alte ist vergangen. Auch die Tränen, die wir weinten, immer dann, wenn uns bewusst wurde, dass Jesus Christus in einem Wahnsinnselend am Kreuz starb und entsetzt ausrief, Gott, warum hast du mich verlassen? Der Sohn schreit zum Vater, warum hast du mich verlassen? Mir geht es oft so, dass ich immer wieder anfange zu weinen darüber und sage, Herr, es tut mir so leid, dass das nötig war, dass ich ein Teil davon bin, warum das nötig war. Ich hätte dir das so gerne erspart, aber ich bin von Herzen dankbar, dass du es getan hast. Auch diese Tränen über meine Sünde, über meine Gottesferne, wird Gott abwischen. Und es wird auch keinen neuen Anlass geben für Tränen. Es wird es nicht geben. Kein Tod, kein Leid, keine Schmerzen, keine Angstschreie werden mehr zu hören sein. einerseits unvorstellbar, aber Gott teilt mir das mit. Was früher war, ist vergangen, es ist zu Ende, es ist Neues geworden. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich so in der Nähe Gottes lebe, dass seine Heiligkeit mich nicht verzehrt. Wenn ich an die Texte denke, von Jesaja, der andere, wehe mir, ich vergehe, sobald ich Gottes Heiligkeit wahrnehme. Es wird eine Zeit geben, wo an mir nichts mehr ist, was verbrennen muss. Weil ich nur noch bei Gott bin, nur noch Gottes geliebtes Kind. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Jetzt komme ich zurück zu der Frage, was machen wir damit, dass so etwas in der Bibel steht? Was soll das? Warum teilt Gott uns das mit? Wenn er uns in dieses Gedankendilemma hineinstürzen, Punkt 1, glaube ich, wird nie passieren, da stehen wir Menschen immer im Weg. Punkt 2, könnte passieren, aber ist noch lange hin. Punkt 3, gibt mir Kraft, aber ich weiß nicht wie. Punkt 4, ich erwarte, dass Gott schon jetzt alles heil macht. Wie gehst du damit um? Gott hält es für nötig, uns das mitzuteilen. Da gibt es im Epheserbrief einen ganz wichtigen Satz bei Paulus, den möchte ich eben vorlesen. Epheserbrief, Kapitel 1. Korinther, Galater, Epheser. Ich habe hier in der großen Bibel kein Lesezeichen drin. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 9. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt ist. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Ratschlusses, den er zuvor beschlossen hat, ihn auszuführen in Christus, wenn die Zeit erfüllt ist. Gott hat beschlossen, dass du das wissen sollst, was er vorhat. Da ist nicht nur das Heilsereignis, dass Jesus Christus am Kreuz stirbt und in den Tod geht und aufersteht und uns die Chance eines ewigen Lebens verschafft oder erschafft. Nicht das allein ist gemeint. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis. Er will wissen, er will, dass du weißt, was er tun wird. Damit du eine andere Lebensperspektive bekommst. Und ich sag mal nicht so wie der Prediger, so resigniert. Naja, was soll's, man muss sich halt nicht zu doll ereifern, weil es geht sowieso alles irgendwann vorbei. So ist es nicht gemeint. Sondern es ist gemeint als eine Kraftquelle, als eine Orientierungsquelle, die dir Halt gibt, die dir Zukunft gibt, wo du weißt, worauf du hinlebst. Wir haben vorhin gesungen, viele Tränen werden noch geweint und der Mensch ist noch des Menschen Feind. Doch die Zeit, sie wird vergehen und dann werden wir den Vater sehen. Und du darfst wissen, dass das, was Gott vor vielen, vielen tausend Jahren angefangen hat mit seiner Schöpfung, dass er das zu einem ganz glorreichen, heilvollen Sieg bringen wird. Und dass er das umsetzen wird und eine neue Schöpfung schaffen wird, weil die alte zerstört wurde. Weil dieses Leid, weil dieses Elend, weil die Tränen, die Krankheit, der Tod Folge sind. Von diesem einen Akt, den wir jeder schon begangen haben, dass wir gesagt haben, Gott, du interessierst mich nicht. Und dadurch ist das Vergehen, die Zerstörung in Gottes Schöpfung gekommen und wir selbst erneuern diese Zerstörung ständig. Darum vorhin auch der Seitenblick auf die Nachrichten. Paulus schreibt weiter, jetzt habe ich das zugeschlagen, Entschuldigung. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre. Damit alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Damit alles zusammengefasst wird in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Alles wird vereint, zusammengefasst und Gott teilt dir das mit und du darfst daraus Zuversicht schöpfen. Du hast einen Gott, dem nichts, aber auch gar nichts zu groß ist. Und das nicht nur in der Ewigkeit, sondern auch jetzt. Du hast einen Gott, der alles verwandeln kann, auch jetzt. Oder glaubst du das nicht? Der alles kann. Willst du vielleicht denken, er könnte es irgendwann mal oder kann er es jetzt? Lohnt es sich, zu ihm zu beten und ihn um etwas zu bitten, was du einfach nicht mehr ertragen kannst, dass er es verändert oder dir zumindest so viel Kraft und Energie gibt, dass du es ertragen kannst? Lohnt es sich? Wenn er der Gott ist, der alles kann, dann lohnt es sich. Wenn er der Gott ist, der es vielleicht kann, dann brauchst du nicht anzufangen zu beten, weil das ist einfach für die Katz. Worauf willst du dich einlassen? Aber er ist der Gott, der Neues schaffen wird und der das am Anfang dieser Bibel hinschreibt, wie er die Welt geschaffen hat und am Ende der Bibel hinschreibt, wie er diesen heilen Zustand wieder neu schaffen wird. Und in dieser Zeitspanne dazwischen lebst du. Lebe ich auch. Und in dieser Zeitspanne dazwischen lebe ich aus diesem Bewusstsein, wem ich gehöre, diesem ewigen Gott. Während wir uns vor Augen malen, dass was Gott einst neu schaffen wird, erahnen wir, wer er eigentlich ist, dem wir gehören. Offenbarung 21, Vers 6, und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin der Anfang und das Ende und ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Hast du Durst? Bei all dem, was auf dieser Erde geschieht. Hast du Sehnsucht nach Trost, nach Kraft, nach Energie, nach Heilung und Heil? Komm und trinke aus der Quelle. Er will dir zu trinken geben aus der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Freu dich über diesen Gott, der alle Macht hat, der völlig Neues schaffen wird, und lass dich beschenken. Hast du Durst? Hast du Sehnsucht nach Trost, nach Kraft, nach Hoffnung, nach Heil, nach Heilung? Komme jetzt und trinke aus der Quelle des Lebens, aus der Quelle des ewig sprudelnden frischen Wassers und freu dich über Gott, der alle Macht hat, auch jetzt, auch in deinem Leben. Und ich lade euch ein zum Gebet und ich bitte, soweit es möglich ist, dazu aufzustehen. Ewiger, heiliger Gott, unser Vater im Himmel, wie oft greift das Leben nach uns mit allem Leid. Manchmal sind wir nur Zeugen, manchmal betrifft es uns selbst. Und da malst du uns vor Augen eine Welt, in der es das alles nicht mehr geben soll. Es scheint uns unbegreiflich. Es scheint uns undenkbar. Doch du sagst, dass du es schaffst, dass du der Ursprung allen Lebens bist, der Ursprung des Anfangs, der Ursprung des für uns vorstellbaren Endes, das gar nicht das Ende ist. Danke Gott, danke dafür, dass du es uns sagst, was uns Halt gibt zwischen Lebensanfang und Lebensende und zwischen Lebensende und Ewigkeit, zwischen Anfang und Ewigkeit. Danke, dass du es uns sagst, dass du es bist, der in unser Leben hineingreift. Danke, dass du auch heute schon Tränen abwischst, wenn auch nicht alle. Danke, dass wir deine Kraft spüren dürfen. Und diese deine Kraft erwarten wir jetzt auch. Ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du deine Kraft
ausströmst. Zu Menschen, die in Leid sind, die traurig sind, die sich nicht sicher sind, ob du sie liebst, die Fragen haben, die nicht wissen, wie sie bestehen sollen vor den Anforderungen, die das Leben oder andere an sich stellen. Ich bitte dich, dass du deine Kraft hineingibst in das Leben deiner Kinder, die leiden unter Krankheit und Schmerz. Du kannst es alles ändern, sogar schneller, als wir denken können. Darauf verlassen wir uns, darauf bauen wir und darum bitten wir, dass du dich verherrlichst in unserem Leben und dass du uns zeigst, wem wir wirklich gehören, dir, dem ewigen Gott. Und ich bitte dich, dass wir es erfassen, nicht als Vertröstung, sondern als Halt, als Trost, dass mit dem Tod eben nicht alles zu Ende ist, sondern dass umso mehr sich dann auch für uns deine Herrlichkeit noch ganz anders zeigen wird. Und ich danke dir für die Gewissheit, dass ich das wissen darf, dass dieses Elend und dass die Herrschaft des Bösen nicht das Ende ist, sondern dass du der Sieger für alle Zeit bist. Danke, dass du uns dieses Geheimnis offenbarst. Und danke, dass dein Heiliger Geist es uns verständlich macht und uns ins Herz schreibt. Danke für Kraft und Zuversicht und neuen Mut. Was auch immer jetzt vor uns liegt, du gehst mit uns. Es ist umgekehrt. Wir gehen an deiner Hand. Denn du bist unser Vater. Dafür danken wir dir. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Der Friede Gottes sei in eurem Leben. Der Friede Gottes ströme aus eurem Leben zu den anderen hin. So geht hin in Frieden und seid Boten der Ewigkeit. Amen.